Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Es hat gerappelt im Weserstadion, dieses Mal für eine grün-weiße Mannschaft, die sich konzentriert und mit einer höchst stabilen Vorstellung von ihrer besten Seite gezeigt und gegen die Eintracht aus Frankfurt mit dem 2:0 ein echtes Ausrufezeichen gesetzt hat. Ihr habt das gefeiert und uns an euren Gedanken zur Partie teilhaben lassen. Das alles ging an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Und wir werden euch natürlich heute gebührend zu Wort kommen lassen. Es war der 4. Heimsieg in Folge und es scheint so, dass Werder sich wohl erst ein klares Ziel setzen musste, um den Bundesliga-Zug wieder zum Rollen zu bringen, und der nimmt konsequent Fahrt auf. Ebenfalls von Natur aus mit viel Tempo gesegnet ist mein Deichstuben-Kollege Daniel Kuteus, und der hat sich für diesen Podcast empfohlen, weil er gestern Augenzeuge im Weserstadion war und weil er natürlich jede Menge an Fachkenntnis mit reinbringt. Moin. Boah, Daniel.
Moin, grüß dich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es mit dem Tempo fand ich schon mal sehr gut. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Nee, war ein cooler Abend, Weserstadion gestern, kann ich gar nicht anders sagen. Es war sehr, sehr kalt auf der Pressetribüne, womit der negative Aspekt dieses Fußballspiels aus meiner persönlichen Sicht aber direkt abgefrühstückt wäre. Denn das, was da auf dem Rasen zu sehen war, speziell von den Herren in den grünen Trikots, das hat über weite Strecken richtig Spaß gemacht, so dass ich voll mitgehe, wenn Cheftrainer Ole Werner hinterher festhält, das war unsere mit die beste, wenn nicht die beste Saisonleistung. Also ein wirklich sehr, sehr guter Auftritt und damit auch verdienter Sieg von Werder gegen ein Spitzenteam.
Genau, zittern aufgrund der Partie musstest du ausnahmsweise nicht. Das ist höchst selten. Es war die pure Spielfreude. Also mir hat das richtig Temperatur in den Körper gebracht. Die Jungs auf dem Feld, absolut überzeugend. Du hast es gerade gesagt, Ole Werner nach dem Spiel, wie immer bei sich, sehr nüchtern. Aber er hat gesagt, genau, das Beste der Saisonspiele, die er gesehen hat. Was auffällig war, fand ich, dass das Topspiellevel von Werder konstant bis zur letzten Minute gehalten werden konnte. Das ist ja eher selten der Fall. Mit welchem Matchplan ist Ole Werner denn reingegangen?
Ich glaube, ganz entscheidend gestern, dass man gegen Frankfurt so gut aussehen kann, wie es die Mannschaft dann getan hat, war, dass es im Grunde von Beginn an gelungen ist, diese ja doch sehr powervolle, sehr schnelle Frankfurter Offensive null zur Entfaltung kommen zu lassen. Also sie haben ihnen ja im Grunde sämtliche Tiefe im Spiel genommen. Gerade das, worüber die Frankfurter so gefährlich werden. Wenn die hinter die Ketten kommen, Tempo aufnehmen, dann ist das ganz, ganz schwer, eigentlich gar nicht zu verteidigen. Für eine Mannschaft wie Werder dann vielleicht noch einmal weniger. Und darauf haben sie sich eingestellt und dafür gesorgt, dass die Frankfurter diesen Hebel nicht zur Verfügung haben. Und dafür musst du natürlich sehr, sehr diszipliniert verteidigen. Die Abstände müssen passen. Du musst gut in die Zweikämpfe kommen. Also nur wenn man sich sowas vornimmt, heißt das nicht, genial, wir haben die Idee, die zu knacken, dann setzen wir das einfach nur noch um. Nee, das ist schon ein ganzes Stückchen Arbeit. Und da muss man wirklich sagen, das hat die Mannschaft gestern vom ersten Augenblick an auf den Rasen gebracht. Eine Kollegin von der Bild-Zeitung aus Frankfurt fragte hinterher auf der Pressekonferenz Dino Topmüller, Dino, was war da los? Ich hatte nach ein paar Minuten schon das Gefühl, das wird heute nichts bei euch. Und das war quasi aus der anderen Perspektive genau das, was gestern im Stadion so wahrzunehmen war.
Jetzt muss man auch sagen, Werder sehr geschlossen. Also die Einstellung war einfach sensationell. Jeder hat sich für den anderen reingeworfen. Matthias aus Ostfriesland schreibt dazu, so lässt sich auch Männerfußball ertragen. Bei Werder gar nicht zu meckern heute. Ja, hören wir mal, wie unser Deichstuben-Freund und Taktikexperte Tobias Escher die Partie bewertet. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen gewinnt das zweite Spiel in Folge und wie schon gegen Holstein Kiel überzeugt vor allem die Defensive. Werder hat sehr flexibel verteidigt gegen Eintracht Frankfurt. Sie haben in einer Mischung verteidigt aus 5-3-2, 5-2-3, 4-4-2. Also gerade die Viererkette sieht man bei Werder eher selten, hat man aber auch schon im Hinspiel gegen Frankfurt ein Stück weit gesehen, wenn nämlich Weiser rausrückt nach vorne und dann im Mittelfeld mitspielt. Das haben sie vor allen Dingen getan, wenn Frankfurt aus einem 4-4-2 aufgebaut hat. Und da hat dann Werder das sehr gut zugestellt in erster Linie und erst später sind sie dann in eine Fünferkette zurückgefallen. Später dann hat Frankfurt so ein bisschen umgestellt. Sie haben versucht, aus einer Dreierkette stärker aufzubauen, aber auch dagegen konnte Werder sehr gut pressen mit drei Mann vorne. Also Werder war da sehr flexibel aufgestellt und man muss wieder sagen, gerade in letzter Linie hat Werder sehr gut verteidigt. Frankfurt hat immer wieder versucht, mit Positionswechseln Freiräume zu erzeugen. Gerade Mario Götze ist überall aufgetaucht, aber ein Bremer stand ihm immer auf den Füßen und das war, glaube ich, so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass Werder erstens sehr mannorientiert verteidigt hat, aber auch dem Gegner sehr gut auf den Füßen stand. Und vorne hat dann Werder wieder das gemacht, was sie gegen Kiel gemacht haben, nämlich aus wenigen Chancen viele Tore gemacht. Also gerade in der ersten Halbzeit mit Bergs Kopfball, das war schon sehr wichtig, dass Werder da in Führung ging. Und dann konnten sie aus dieser Führung heraus mit weniger Ballbesitz das Spiel defensiv verwalten. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann genug Räume zum Kontern, weil Frankfurt eben irgendwann ihre Ordnung aufgemacht hat, weil sie irgendwann eine 4-2-4 nach vorne geschoben haben. Also wieder mal ein sehr guter Tag für Werder, sehr gute Defensivleistung, die sie mit einem 2:0-Sieg in Folge gekrönt haben.
Danke, lieber Tobi, und Happy Birthday nachträglich. Du hattest Geburtstag. Alles Liebe von uns.
Alles es ist Gute. Ja,
genau. Es ist ja spannend, dass bei Werder plötzlich alles da ist, Daniel, was wir in den Niederlagen vermisst haben. Also auf den Spielverlauf adäquat zu reagieren, aus wenig Chancen viele Tore zu machen. Das war in der Saison ja auch schon mal umgekehrt. Da hatte Werder viele Chancen und hat davon kaum eine verwerten können. Wo kommt dieses starke Wirken nun wieder her? In der Hinrunde haben wir das ja auch schon gesehen. Also die Mannschaft kann das, das wissen wir.
Grundsätzlich steckt das drin, ja. Es müssen nur mehrere Faktoren zusammenkommen, damit das Team das abrufen kann. Und wir haben das natürlich gestern auch mit jedem Spieler und auch mit Ole Werner dann besprochen und zum Thema gemacht. Mensch, die Talsohle ist durchschritten. Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass Dinge, die in den letzten Wochen und Monaten nicht da waren, plötzlich wieder funktionieren? Und wenn man ganz ehrlich ist, so die 1A-Patentantwort hat darauf keiner. Das waren eher mehr so Puzzlestücke, die bei der Spurensuche geholfen haben. Eines davon, von Ole Werner hervorgehoben, sicherlich das ja inzwischen überwundene Verletzungspech. Du hast eben nicht mehr pro Mannschaftsteil 2, 3 Spieler, die dir fehlen und dann als wichtige Säulen auf dem Platz wegbrechen. Du musst nicht mehr Woche für Woche deine Startelf ändern. Gegen Frankfurt waren es genau die gleichen 11 Spieler, die auch in Kiel zu Beginn auf dem Platz standen. Also das spielt sicher mit rein. Und ich fand sehr interessant auch den Ansatz, den Mitchell Weiser geliefert hat, der gesagt hat, darauf angesprochen, Mensch, ihr habt irgendwie Januar, Februar, März, seid ihr Gefahr gelaufen, diese komplette Saison an die Wand zu fahren. Und der hat dann quasi das Thema aufgemacht zu sagen, ja, aber vielleicht war dadurch im Nachhinein betrachtet, hat sich natürlich keiner gewünscht, aber so der ganz große Druck irgendwann weg und wir haben uns wieder aufs Wesentliche besonnen und spielen jetzt wieder vom Kopf her auch freier Fußball. Und dann glaube ich persönlich, dass bei so einem Heimspiel wie gegen Frankfurt schon einfach auch noch diese Magie des Stadions dazukommt. Das ist im Weserstadion einfach, wenn das Flutlicht brennt, wenn die Fans da sind und sehen, die Mannschaft ist es auch, dann kann diese Schüssel einfach eine Energie entfalten, die allein nicht dazu reicht, dass du Spiele gewinnst, aber gegen Frankfurt sicher auch einen Teil dazu beigetragen hat.
Dann wird es eine fliegende Schüssel, so wie gestern. Ich finde ja ganz spannend, was du gerade angesprochen hast. Also du hast diese Talsohle, hängst da unten drin. Dann rappelt es einmal kräftig. Meine Mutter hätte früher gesagt, muss ich erst laut werden? Und plötzlich besinnen sich wieder alle. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es brauchte auch den großen Knall. Oder wenn wir das deuten, was Mitchell Weiser gesagt hat, weniger Druck, aber auch den lauten Knall. Ja, dass sowas wie ein Beben durch die Mannschaft, durch den Kader geht. Denn wir haben noch einen wichtigen Punkt hier von der Community auch reingekriegt. Da hieß es, Werder funktioniert immer nur dann gut, wenn sie nicht 3 oder 4 Spieler mitschleifen müssen, die das Köpfchen mal hängen lassen. Und das war ja gestern auch nicht der Fall. Also gestern war das Kollektiv da. Da durften wir auf die Kraft jedes Einzelnen zählen.
Ja, du hast von Anfang an nicht das Gefühl gehabt, irgendeiner kriegt den Fuß nicht auf den Boden oder kommt nicht rein in das Spiel, sondern sie waren von der ersten Minute an präsent und dann baut sich natürlich auch innerhalb so einer Mannschaft oder generell auf dem Platz etwas auf, weil das auch der Gegner registriert, dass da 11 Mann auf der anderen Seite stehen, die offenbar wild entschlossen sind, hier heute was zu reißen. Die eigene Mannschaft merkt das mehr und mehr und dann ist es natürlich ganz entscheidend, das klang ja eben auch in der Analyse von Tobi durch, dass du dann auch eine deiner Chancen nutzt und diese gefühlte Überlegenheit, und da hat Frankfurt jetzt ja auch nicht an die Wand gespielt, aber sie haben hinten nichts zugelassen und waren vorne schon gefährlicher, schon zwingender. Und dann ist es irgendwann ganz entscheidend, dass du das auch auf die Anzeigetafel bringst. Und spätestens mit dem 1:0 von Berg ist das Stadion also sowas von explodiert, weil er natürlich auch der absolute Publikumsliebling früher als Kultfigur sicherlich schon war, inzwischen sportlich, aber auch einfach ist. Und da hattest du echt den Eindruck, boah, hier kann was gehen. Ich persönlich war da noch ein bisschen vorsichtig und dachte, ja gut, Frankfurt, die werden vielleicht zur zweiten Halbzeit noch ein, zwei Mal wechseln. Da wird eine andere Frankfurter Mannschaft auf den Platz kommen. War dann ja auch so. Sie haben ein bisschen andere Mittel dann gewählt, aber auch darauf hat Werder wieder Antworten gefunden und am Ende völlig verdient den Deckel drauf gemacht. Es gab ja vorher schon 1, 2, 3 Chancen, das noch früher zu erledigen. Und ja, somit ging das unter dem Strich vollkommen in Ordnung und kein Frankfurter konnte da irgendwie klagen und sagen, das war aber erschummelt heute.
Ja, und man muss auch echt mal sagen, in den letzten 4 Spielen haben die Grün-Weißen 3x0 gespielt, also mit einer Defensive, die sehr stabil daherkommt. Die haben gestern nahezu nicht zugelassen. Und das müssen wir auch nochmal sagen gegen eine Offensive eines Tabellendritten. Thomas aus Heidelberg bringt dazu folgenden Punkt ein. Wenn Friedel für uns dabei ist, muss man sich die Augen reiben. Da sieht man plötzlich eine bärenstarke Mannschaft, da kämpft jeder für jeden, da werden die Zweikämpfe gewonnen, da werden die Räume richtig besetzt, da funktionieren die Abläufe und sogar die Standards versprühen endlich mal wieder Gefahr. Ob es nur an Friede liegt, zumindest ist er hinten ein enorm wichtiger und umsichtiger Ruhepol. Otto Rehhagel sprach immer von kontrollierter Offensive. Mit einem Friedel hinten drin ist das zumindest möglicher geworden. Eine tolle Mannschaftsleistung heute von der ersten bis zur letzten Minute. Sowas wollen wir wieder öfters sehen. Saugeil. Ja, eine gute Defensive ist ohne Zweifel der Grundstein für das, was nach vorne geht und offensiv passiert. Marco Friedels Anteil an der perfekten Orchestrierung ist ja sehr groß. Und da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, dass er da ja offensichtlich wirklich dieser Ruhepol ist, aber auch der Stratege, der sendet, der die anderen mitreißt. Das sind natürlich große Fußstapfen, wenn wir mal so perspektivisch schauen, sollte er mal wegbrechen oder weggekauft werden. Wer wäre da eigentlich sein logischer Nachfolger und brächte der auch das nötige Potenzial mit seiner Rolle auszufüllen?
Aus dem Bestand
aus dem jetzigen Kader, genau.
Ja, dann, wenn Werder denn so planen sollte, dann am ehesten sicherlich Niklas Stark, der im Zentrum in der Position in der Mitte der Dreierkette hinten auch schon sehr gute Spiele gemacht hat und das aus seiner inzwischen ja auch schon langen Karriere kennt, mit seiner Erfahrung, den würde ich da als ersten Kandidaten sehen. Und grundsätzlich muss man aber ja sagen, dass es ganz, ganz spannend wird, wie sich die 6 Positionen da hinten für die Bremer Dreierkette im Kader im Sommer verändern werden. Bei 2 wissen wir es schon, Milos Veljković und Toni Jung gehen weg. Veljković gestern ja nicht gespielt, der lief in Zivil durch die Mixzone, das war auch schön zu sehen, der hat hinterher Olli Berg noch in den Arm genommen und gesagt, Mensch, du gibst ja eine Stunde lang Interviews, Man of the Match, und also auch der hat sich wirklich total mitgefreut, ist noch voll und ganz bei der Sache, alles andere hätte mich bei ihm ehrlicherweise aber auch überrascht. Ja, und wie gesagt, Toni Jung auch weg, 2 von 6, bist du schon mal von der Gehaltsliste los, wenn man so möchte, und da wird natürlich was anderes passieren, da werden neue Leute kommen, und ich glaube schon, dass es wäre das Plan, Wunsch ist, mit Marco Friedl über den Sommer hinaus weiterzumachen, weil du eben einfach mit ihm eine Säule da hinten drin hast. Und es ist deutlich einfacher, die Abwehr neu zusammenzustellen und zu organisieren, wenn du eben den Kopf behältst, der links und rechts von sich dann neue Kollegen an die Seite gestellt bekommt. Ja, das wird sehr, sehr spannend. Aber grundsätzlich, wenn man aus dem aktuellen Kader die Marco Friedl-Rolle ersetzen müsste, wäre sicherlich Niklas Stark erster Anwärter.
Wie steht denn Friedl eigentlich zur Sache? Ist das einer, von dem du sagen würdest, ja, der wird Werder treu bleiben, oder braucht es da ein gutes, fettes erstes Angebot und der gerät ins Wanken? Ich meine, das ist ja nur menschlich, dass man das mitunter tut und erstmal so seine Optionen zieht.
Ja, total. Und ich glaube, dass die guten Auftritte und die tolle Entwicklung, die er in der Zentrale der Innenverteidigung genommen hat, natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen bleibt. Und da wird es einen Markt geben für ihn im Sommer. Da muss man nur abwarten, was da dann eben tatsächlich auf den Tisch kommt. Ob er sich das vorstellen kann, ob er das möchte, ob Werder sich dann darauf einlässt. Grundsätzlich, auch was den Marktwert betrifft, ist er natürlich ein Kandidat, mit dem der Verein auf einen Streich Transfererlöse generieren kann. Und Peter Niemeyer hat das gestern bezogen auf einen anderen Spieler, nämlich auf Romano Schmid, nochmal gesagt. Wir sind als Club nicht so vermessen und sagen, ein Spieler ist unverkäuflich. Jeder Spieler hat seinen Preis, ganz klar. So, und das gilt in dem Fall natürlich auch für Marco Friedl. Also der wird definitiv eine Personalie sein, über die im Sommer gesprochen wird, über die es Gerüchte gibt. Und dann bin ich auch sehr gespannt, was er am Ende macht, weil ich von Marco weiß, dass er wiederum sehr genau weiß, was er an Werder auch hat. Und dass er als Kapitän dieser Mannschaft, als ja inzwischen wirklich Aushängeschild, langjähriges Aushängeschild dieses Vereins, einfach ein Standing innehat, dass er sicherlich auch nicht für irgendein Abenteuer wegwirft.
Also hoffen wir mal, dass er sich darauf besinnt, wenn es dann um die Vertragsschlacht geht oder die Angebotsschlacht. Wir bleiben bei der Verteidigungslinie. Amos Pieper hat ja gestern auf der linken Seite begonnen, musste aber Mitte der zweiten Hälfte angeschlagen vom Platz. Wissen wir schon, was der hat, Dr. Kutius?
Die Ferndiagnose von der Pressetribüne sah wie folgt aus. Ja. Oh, der sitzt auf dem Boden, da wird wohl was passiert sein. Ehrlicherweise habe ich die Szene nicht gesehen, weil ich geschrieben habe oder gerade zum Kollegen geguckt habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe wirklich dann nur wahrgenommen, oh, was ist da denn los? Das sieht nicht gut aus. Hinterher Peter Niemeyer darauf angesprochen, der sagte, ja, der hat im Rippenbereich, klagt er über Schmerzen. Da hat er wahrscheinlich dann einen abgekriegt. Mhm. Diagnose gibt's noch nicht. So kurz nach dem Spiel gestern Abend war das natürlich noch nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass da ja spätestens im Laufe des Montag irgendwie was kommt. Peter sagte gestern, wir müssen gucken. Ich hoffe, dass der nicht allzu lange ausfällt oder dass er überhaupt ausfällt, hofft er nicht. Muss man abwarten. Aber es war offenbar gestern so schmerzhaft, dass für ihn dann nach, was war es, einer guten Stunde das Spiel schon beendet war. Rein von der Leistung her wäre der sicherlich nicht ausgewechselt worden.
Ja, und ich muss sagen, als Schwester von Lingen, also die Rippen, wenn sie dann durch sind oder geprellt oder gestaucht, da kannst du länger was von haben. Das ist schon schmerzhaft. Hatte ich nämlich letztes Jahr. Ich weiß, wovon ich spreche. Das geht über mehrere Wochen. Aber es kann ja auch ein Rempler gewesen sein, wie du schon sagst. Da wollen wir jetzt auch nicht spekulieren. Aber wir schauen, wie es in der nächsten Woche aussehen wird und welche News uns da erreichen. Ihr werdet es natürlich als Erste erfahren. So, das erste Tor fiel durch einen blank stehenden Oliver Burke in der 28. Spielminute nach einer Sahne-Ecke von Romano Schmid. Also da passte wirklich alles. Haben die den Spielzug so einstudiert oder war das purer Zufall?
Nee, das war absolut so einstudiert. Das hat uns auch jeder der Beteiligten nach dem Spiel nicht ohne Stolz wissen lassen. Völlig zu Recht, völlig zu Recht, aber ja auch. Ganz toller Ball von Romano Schmid hinten raus auf den zweiten Pfosten, wo Olli Burke im Grunde einen kompletten Parkplatz um sich rum freien Raum hat und den Ball ohne hochspringen zu müssen mit viel Wucht und Anlauf ins kurze Eck drückt per Kopf. Toller Treffer und Romano Schmid sagte hinterher, das haben wir im Training 100.000 Mal geübt und er versucht diesen Ball genauso, wie er ihn dahin bringt, nämlich butterweich auf den zweiten Pfosten gespielt, wirklich da zu servieren. Klappt logischerweise nicht immer. In dem Fall ist es aufgegangen. Aber ganz entscheidend, man lobt jetzt natürlich Schmid und Burke, weil das die Hauptprotagonisten waren, aber ganz entscheidend auch der Einsatz von, jetzt muss ich kurz überlegen, Marco Friedl war es, glaube ich, in der Mitte.
Der den Block gemacht hat.
Genau, der da einen Block stellt und dieser Block sorgt dafür, dass Burke da eben schalten und walten kann und man sich im Stadion schon fragt, so, sag mal, haben die Frankfurter den einfach vergessen oder was ist da los?
Ja.
Nee, da kam einfach in dem Moment keiner mehr so schnell hin und da gab es hinterher dann noch ein kleines bis mittelgroßes Sonderlob an Hannes Drews und Christian Fander, wer das Co- und Torwarttrainer, die nämlich so die Masterminds hinter den Standardsituationen sind. Das liegt nach wie vor in deren Händen. Die überlegen sich Varianten, die studieren das ein. Und das muss natürlich für die dann auch ein geniales Gefühl sein, wenn so ein Plan dann einfach aufgeht und man sagt, cool, das behalten wir jetzt im Playbook.
Ja, genial. Also das war, würde ich sagen, wirklich ein Frauen-Kind-Parkplatz, den Burke da hatte. Aber schön zu wissen, dass es so gehen kann. Also ich würde sagen, dann legen wir uns jetzt einfach mal so 20 Strategien zurecht, wie ein Standard ausgeführt werden kann und ziehen dann immer einen Joker in der nächsten Partie, wenn es mal so einfach wäre. Also Romano Schmid hat sich auf jeden Fall bei Werder ganz klar zu einem verlässlichen Leistungsträger entwickelt. Andere Vereine sind da naturgemäß auch nicht abgeneigt. Das ist einfach so. Wie steht's denn um einen möglichen Wechsel zum Saisonende? Wir würden ja ungern auf seine technische Qualität und sein Spielverständnis verzichten wollen.
Ja, das aus Werder-Sicht gesprochen natürlich absolut. Der ist Kopf dieses Mittelfelds und damit im Grunde auch der gesamten Offensivabteilung. Den zu verlieren wäre sportlich ein herber Verlust. Ich glaube aber, dass das droht, weil er, was du schon sagst, natürlich auch bei anderen Vereinen sich in den Mittelpunkt spielt, inzwischen auch in der österreichischen Nationalmannschaft etabliert ist und ein sehr ehrgeiziger Spieler ist. Wir haben gestern mit ihm über das Thema gesprochen. Da sagte er so, ja, das muss man sich immer gut überlegen. Schritt zur Seite wäre für mich nichts. Also wenn, dann will ich schon nach vorne kommen. Lässt sich ja deuten, dass der nicht überall hingeht. Logisch, so, da muss das Angebot natürlich auch passen. Aber mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro ist er aktuell der wertvollste Spieler des Kaders, der hat auch noch Vertrag bei Werder, der läuft also im Sommer nicht aus. Und ich glaube, wenn da ein Verein ernst macht, vielleicht aus England, woher auch immer, und wirklich sagt, diesen Spieler wollen wir haben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass am Ende da alles zusammenpasst und der Werder im Sommer verlässt. Ist jetzt noch ein bisschen früh, da wirklich ja, genaueres zu sagen, aber auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer Abgangskandidat. Da muss sich Werder, müssen sich alle Fans drauf einstellen.
Ja, wäre ein herber Verlust, der ist einfach der Unterschiedsspieler in meinen Augen. Lass mal auf den Torschützen schauen, also der Mann vom Frauenparkplatz. Es war für ihn der 5. Startelf-Einsatz in Folge und seine Entwicklungskurve zeigt kontinuierlich nach oben. Die Rede ist von Oliver Börk. Die Frage ist ja, was und wie viel da noch geht. Wir hören mal rein, wie Ole Werner das in der PK zusammengefasst hat.
Die offensiven Waffen, die er hat, sind extrem schwer zu verteidigen, beschäftigen jeden Gegner, auch auf dem Niveau. Und ja, ich glaube, er kann immer noch effektiver werden, ja, auch wenn er jetzt zuletzt ja auch getroffen hat. Aber es ist, glaube ich, trotzdem so, dass er für einen Stürmer noch effektiver werden kann. Kann auch im Abschluss teilweise noch ein bisschen mehr die Übersicht behalten. Ja, wie schließe ich ab? Muss es dann wirklich... Zum Beispiel Situationen, die kurz vor der Auswechslung, wo er den Abschluss nimmt. Ja, was gut ist für einen Stürmer, grundsätzlich abzuschließen. Aber ich glaube, er hat sogar die Zeit, sich den sauber hinzulegen, platzierter zu schießen. Also ich glaube schon, dass da in der Entscheidungsfindung noch auch noch Luft nach oben ist. Aber das, ja, wenn er dann weiter so arbeitet, wie er es aktuell tut, werden wir das auch noch hinkriegen.
Ja, das ist der Wernersche Optimismus und da gehen wir auf jeden Fall mit, denn wie gesagt, also der Mann ist ja wie ein steiler Börsenkurs, der in die richtige Richtung zeigt. Aber auch hier mal gefragt, einfach weil im Sommer so viel Bewegung drin sein wird, wie steht's um die Vertragsverhandlungen mit Börk? Scheinbar sieht's ja ganz gut aus. Allerdings habe ich auch gelesen, die Laufzeit des Vertrages soll bewusst kurz gehalten werden, damit Börki nicht seinen Hunger verliert. Ist das tatsächlich so?
Die Anzeichen deuten zumindest darauf hin und das wäre jetzt auch in meinen Augen keine allzu große Überraschung, weil der zwar eine starke Saison spielt und gezeigt hat, oder um es mit Ole Werner zu sagen, sich eine andere Arbeitseinstellung drauf geschafft hat, so hat der Trainer das nach dem Frankfurt-Spiel ausgedrückt, und eben zeigt, er ist wichtig für die Mannschaft. Andererseits ist er auch schon, ich meine, 28 oder wird es bald, also geht auf die 30 zu, ist jetzt auch kein knackjunges Talent mehr. Mhm. Dem jetzt einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag vorzulegen, das ist wahrscheinlich aus vereinsplanerischer Sicht auch nicht der allerbeste der gangbarsten Wege. Von daher halte ich das für sehr gut möglich, dass er da eher mit einer kürzeren Laufzeit bedacht wird. Wie das dann am Ende genau aussieht, müssen wir abwarten. Ich gehe aber ganz fest davon aus, dass sich beide Seiten da einigen werden, weil die öffentlichen Signale mehr als deutlich sind. Also der Spieler hat es ja schon mal erwähnt, hat auch gestern nochmal gesagt, wie sehr er es in Bremen liebt und wirklich O-Ton, ich würde es lieben, länger hier zu bleiben. Ja. Und Peter Niemeyer hat es auch mehrfach in der Öffentlichkeit erklärt, dass Werder großes Interesse daran hat, mit Olli Börk zu verlängern. Die Verhandlungen laufen seit der Länderspielpause und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die da übereinkommen werden und Olli Börk auch in der neuen Saison das Werder-Trikot noch trägt.
Das wäre so schön. Also der Hunger auf Werder ist bei Börki groß und es ist ja echt total spannend, weil ich weiß noch die Zeiten, als er immer wieder in die Heimat gefahren ist und nicht so richtig ankam in Bremen und jetzt hat er das große grün-weiße Herz. Schön, das zu sehen. Grundsätzlich gilt, was die Kaderplanung angeht, vorausschauendes Handeln ist unabdingbar. Das findet übrigens auch Bernd aus Rheinhessen.
Wichtig für mich ist, dass die Verantwortlichen jetzt schnell mit der Planerkranung auch öffentlich werden, wer bleibt oder wer eine Vertragsverlängerung angeboten kriegt und wer nicht. Und ja, dass man gucken kann, was dazu kommt. Denn ich denke schon, dass wir nächstes Jahr wieder erste Liga sind.
Naja, das mit der Kaderplanung sieht ja so aus, als sei da schon aktives Handeln auf jeden Fall an der Tagesordnung. Alles andere wäre ja auch fatal. Wir haben April, oder Daniel? Das ist logisch, dass sich da die Karten schon gelegt werden.
Ja, das hört auch nie auf. Also in der öffentlichen Aufmerksamkeit geht es natürlich immer rund um die Transferphasen heiß her. Aber mit Johannes Jahns beschäftigt Werder einen eigenen Kaderplaner, der das ganze Jahr über im Hintergrund arbeitet und Schattenkader pflegt und seine Scouts aussendet. Und also Kaderplanung läuft fortlaufend. Und natürlich guckt man sich die aktuelle Entwicklung der Spieler an, aber du hast immer schon im Kopf, wann läuft welcher Vertrag aus? Wo sind andere spannende Spieler, die wir vielleicht bekommen könnten? Also es gibt nicht dieses, okay, die Transferphase ist vorbei, wir machen jetzt erstmal 2 Monate nichts und genau, dann steigen wir wieder ein.
Gucken wir mal.
Dann fahren vielleicht ein paar Züge ab, auf die du sehr, sehr gerne aufgesprungen wirst. Also das ist ein fortlaufender Prozess, der jetzt natürlich, je näher dann so eine Transferphase, ein Transfersommer rückt, immer mehr an Fahrt aufnimmt. Das ist klar.
Werden denn eigentlich schon heiße Namen gehandelt?
Rund um Werder, was ja Zugänge angeht, ehrlicherweise aktuell nicht. Also muss man ja, so sagen, da ab. Ploppt hier und da mal einer auf, aber wenn man das dann so prüft, merkt man relativ schnell, okay, so wahnsinnig viel Substanz ist da nicht dran. Da kann ich aber alle Fans und Werder Interessierten beruhigen, das wird sich in den kommenden Wochen bis Monaten noch enorm ändern, weil der Umbruch ist angekündigt, der Umbruch wird kommen und da wird richtig Bewegung reinkommen im Sommer.
Und wir wollen uns ja jetzt auch noch auf die verbleibenden 6 Spiele konzentrieren. Man kann das schon Saisonendspurt nennen. Sven aus dem Kurfürstenviertel leitet die Rubrik Was geht jetzt noch mit diesem Beitrag hier ein? Wie bitte? Erstens ein Heimsieg, zweitens gegen Frankfurt und drittens 0. Hammer! Es macht an dieser Stelle wohl keinen Sinn zu überlegen, wo Werder jetzt hätte stehen können, wenn. Mal sehen, was jetzt noch nach oben geht. Was wäre gewesen, wenn? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage habe ich mir beim DFB-Pokal-Halbfinale den gesamten Abend gestellt, aber sei es drum. Den letzten Punkt allerdings nehmen wir auf. Wie viel geht noch nach oben? Auch mit dieser Sprachnachricht hier.
Wir haben zum zweiten Mal in Folge 0 gespielt. Wir haben zum zweiten Mal in Folge ein Spiel entschieden bei einem Tor außerhalb des 16ers und wir haben richtig gut verteidigt. Gut, einmal gegen den 18., aber dann gegen einen Champions-League-Anwärter. Darauf muss ich doch aufbauen. Und dann kommt jetzt noch der VfB als Pokalfinalist und 2 Abstiegskandidaten. Und dann machen wir doch nochmal einen schönen Saisonabschluss. Wie seht ihr das?
Ja, für mich klingt das nach einem guten Plan für uns alle, Daniel. Auf jeden Fall scheint Werder, wir haben es eben schon gesagt, endlich die Talsohle durchschritten zu haben. Wobei, ich traue mich ja gar nicht, das so auszusprechen. Denn manchmal verhext man es damit. Stand heute auf jeden Fall Tabellenplatz 10. Punktemäßig sind die oberen Mannschaften in der Tabelle ja alle ziemlich eng beieinander. Also da könnte noch viel Bewegung drin sein.
Ja, total. Das ist da ganz, ganz eng. Und da gibt es viele Mannschaften, die ein ähnliches Ziel verfolgen wie Werder. Das wird sehr, sehr spannend. Das Wichtige war jetzt tatsächlich mit diesen beiden Siegen Kiel, Frankfurt, dass Werder sich selber in die Ausgangslage gebracht hat, in diesem Pool mitzumischen. Denn ich glaube, wenn du das Frankfurt-Spiel verlierst, dann bist du wirklich an dem Punkt, wo du sagst, ja gut, jetzt trudelt es irgendwie aus, jetzt hängst du im grauen Mittelfeld fest, nach oben geht nichts mehr, nach unten brennt nichts an. Aber damit haben sie zumindest ja, ihren Hut in den Ring geworfen und sich irgendwo im Windschatten postiert und sich die Möglichkeiten da offen gehalten, um diesen ja, heiß begehrten Platz 6 am Ende noch mitzuspielen. 4 Punkte Rückstand ist nicht viel. Das ist sehr, sehr schnell aufgeholt, vor allem wenn man diese Leistungen wie gegen Frankfurt bestätigen kann. In meinen Augen wird das Ganze so ein bisschen dadurch relativiert, dass du eben nicht Siebter bist und mit 4 Punkten Rückstand auf Platz 6, also wirklich in der Pole Position dran bist, sondern dass die Gruppe der Teams, die sich alle darum bewerben, natürlich recht groß ist, bis hin zu Borussia Dortmund, die jetzt plötzlich auch das Fußballspielen wieder für sich entdeckt haben und fleißig punkten. Also das wird schwer für Werder und du brauchst am Ende auf jeden Fall eine Serie und wenn wir 2 Siege schon als Miniserie nehmen, dann ist die zumindest gestartet und ich bin gespannt, wie das am kommenden Wochenende in Stuttgart weitergeht, die neben Leipzig, wenn man auf den Restspielplan guckt, dann ja auch das letzte Top-Team sind, gegen die es für Werder noch geht. Und dann hast du so Adressen wie Bochum, St. Pauli, Union, Heidenheim. Da lief es in der Hinrunde in weiten Teilen sehr gut. Also Fantasie ist schon da, dass da noch was gehen könnte.
Und Marco Friedl hat ja das Europawort bei Sky wieder in den Mund genommen. Ist es genau dann doch das Ziel, was sich die Mannschaft gesetzt hat?
Ja, da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Das sagen die nicht öffentlich, weil das Spielchen ja dann genau wieder beginnt, wo wir als Medien ehrlicherweise ja auch dazu beitragen. Dann sagen sie, ja, wir würden gerne nach Europa kommen. Manchmal fragt man sich, ja, sprich's doch aus. Es ist doch nicht verboten, dieses Ziel zu haben. Ja, dann verlierst du aber das nächste Spiel, aus welchen Gründen auch immer. Und dann musst du dir anhören, habt ihr vielleicht nur noch an Europa gedacht und so viel geträumt? So, also sagst es lieber nicht, damit dieses Schlagwort vermieden wird. Und hin und wieder rutscht es mal durch. Marvin Ducksch hat es ja jetzt nach dem Kiel-Spiel und auch nach dem Frankfurt-Spiel nochmal gesagt, natürlich haben wir Ziele in der Mannschaft, aber die behalten wir für uns. Im offiziellen Sprachgebrauch ist das Ziel immer, wir wollen besser abschneiden als letzte Saison. Und da steckt ja schon viel drin, weil in der letzten Saison haben am Ende 2 Türchen für Europa gefehlt. Also von daher Europa, klares Werder-Ziel, aber da sind sie nach außen hin eben vorsichtig, weil sie auch wissen, wie dieser Jahresstart 2025 gelaufen ist. Und dann kann einem so ein Wort Europa auch ziemlich schwer wieder auf die Füße krachen.
Ja, aber ich finde schon, wie du sagst, also du brauchst dieses große Ziel. Was ist es eigentlich bei dir? Ist es dann so die Moderation der Sportschau oder was wäre das? Was ist dein Europa, Daniel?
Was ist mein Europa? Das ist eine sehr gute Frage.
Wissen wir gar nicht, ne?
Ja, aber Sportschau, weiß auch nicht. Eigentlich ist ja die Deichstube ist ja schon die Sportschau.
Ist die Sportschau, ja. Da kann man eigentlich gar nicht weiterkommen, wenn man für die Deichstube arbeitet, oder? Ja, was soll da noch gehen?
Ich halte es einfach auch wie die Werder-Spieler und sage, ja, natürlich habe ich Ziele, aber die werden intern behandelt.
Die verrätst du nur Sky. Sehr gut. So, inhaltlich wird es jetzt so ein bisschen wie eine gemischte Tüte. Hier kommen nämlich noch zwei Fragen bezüglich des zweiten Anzugs von euch. Rune möchte wissen, machen so Leute wie André Silva das Gefüge kaputt, indem sie zum Beispiel schlechte Stimmung machen, wenn sie wie gegen Frankfurt nicht spielen und bei denen klar ist, dass sie über den Sommer hinaus nicht bleiben werden?
Nee, das glaube ich nicht. Dafür ist auch der zu sehr Profi und dafür sind die alle zu sehr Profi. Also das würde diese Mannschaft, glaube ich, gar nicht zulassen, dass da einer, der jetzt auch nicht besonders lange da ist, da als fauler Apfel irgendwie den kompletten Obstkorb in Mitleidenschaft zieht. Das würde ich tatsächlich ausschließen. Weil André Silva, auch so wie ich ihn kennengelernt habe, nicht der Typ ist, der da irgendwie querschießt. Und eben, das klang ja schon durch, es weiß auch jeder, der ist zu 99,9% im Sommer wieder weg. Das ist so eine Art Handelsreisender. Das hätte klappen können, dieser Transfer, auch wenn ich dabei bleibe, dass ich den nicht in Gänze nachvollziehen kann. Ich finde nicht, dass es das gebraucht hätte im Winter. Aber es war eben der Versuch zu sagen, Mensch, so ein Mann ist auf dem Markt, den nehmen wir mit. Vielleicht schlägt er voll ein und macht uns 6, 7 Tore und das hilft auf dem Weg hin zu Platz 6. Danach sieht es im Moment nicht aus. Wäre schön, wenn er noch ein Faktor wird, aber ich glaube, unabhängig vom Ausgang der Saison wird der wahrscheinlich im Mai seine Koffer packen und dann zum Saisonauftakt nicht mehr am Weserstadion zu sehen sein.
Warum warst du skeptisch, als der im Winter geholt wurde?
Weil ich es von der Kaderplanung her nicht ganz verstanden habe. Zu dem Zeitpunkt, darf man zwar nicht vergessen, waren Keke Topp und Justin Ginmar noch verletzt bzw. leicht angeschlagen, aber es war absehbar, die kommen zeitnah zurück, was dann ja auch passiert ist. Und dann hast du vorne einfach mit Duxch, mit Berg, mit Grüll, der bis dato eine sehr starke Saison gespielt hatte, mit Ginmar, mit Topp, mit einem Romano Schmid, der das auch spielen kann, einfach eine sehr, sehr breite Auswahl. Da habe ich jetzt nicht den Bedarf gesehen, zu sagen, wir brauchen dringend einen Stürmer, der da vorne irgendwie Tore schießt. Und ich glaube, da hat sich dann eher eine verheißungsvolle Gelegenheit ergeben. Der kommt plötzlich auf den Markt. Das ist finanziell ein Paket, was jetzt nicht das ganz große Risiko bedeutet. Das kann man mal machen. So, aber am Ende, Stand heute, sieht es nicht danach aus, als wäre das jetzt der geniale Schachzug gewesen, aus dem man wahnsinnig viel Profit schlägt.
Ja, Olli hat noch geschrieben, mir ist aufgefallen, dass Malatini, Silva, Jung nicht glücklich aussahen. Ja gut, Grund genug haben sie wahrscheinlich, aber da ist auch vielleicht dann ein bisschen viel reininterpretiert. Ich meine, die folgen so einem Spiel konzentriert, dass sie da jetzt nicht sich ausschütten vor Lachen, ist auch klar auf der Bank. Und Jung wird und Jung wird natürlich auch nicht glücklich sein. Darüber haben wir ja schon gesprochen in einer Podcast-Folge. Malatini, klar, für ihn ist es auch unbefriedigend. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen, oder würde dir da jetzt noch ein Gedanke zu kommen?
Nee, tatsächlich für Toni Jung ist es ja ohnehin Abschiedstournee. Dass der nicht glücklich ist, weil er gerne geblieben wäre, ist klar. Der macht jetzt seine letzten Einsatzminuten noch für Werder und wird sich dann einer neuen Herausforderung stellen, die übrigens auch noch nicht bekannt ist. Auch das spannend, sicherlich dann nicht mehr ganz so sehr wie mögliche Neuzugänge, aber auch das finde ich immer interessant, wo landen solche Spieler dann, wie geht es da weiter? Das werden wir im Sommer auf jeden Fall im Blick behalten. Ja, und Julian Malatini kann das, glaube ich, noch ein Stück weit entspannter sehen. Der registriert natürlich auch, okay, mit Veljkovic und Jung sind zwei Konkurrenten im Sommer weg, da werden neue kommen, aber dann bin ich länger da und kenne schon Ort und Gegebenheiten. Da mache ich vielleicht 1, 2 Positionen gut im Innenverteidiger-Ranking. Dafür muss er dann natürlich auch die entsprechenden Leistungen anbieten. Aber ich glaube, dass der schon in der deutlich besseren Position ist, aber natürlich auch nicht freudestrahlend auf der Bank sitzt und sagt, hey cool, mir war es heute eh zu kalt. So, ne? Ich wollte gar nicht spielen. Das ist klar.
Das ist total logisch. Das ist einem Bundesligaspieler immanent. Erst am kommenden Sonntag geht's auswärts gegen Stuttgart. Wir fragen uns, was ist da drin? Tabellenplatz 9. Davor allerdings lief's für Stuttgart auch nicht gut. Das Schlusswort mit klarer Kante kommt von Jörg aus Viersen.
Allergrößtes Kompliment. Respekt für diese Leistung von der ersten bis zur 95. Minute. So macht das richtig Laune und wir können's doch. Lass es uns doch jetzt echt in den letzten 6 Spielen genau so machen. Ey, dann ist da wirklich was drin. Abstieg haben wir mit heute oder Relegation komplett abgehakt. Und ich bin jetzt echt nicht daran, entschuldigt bitte, auch wenn ich jetzt sage Europapokal, aber warum soll ich jetzt oder warum sollen wir aufhören, davon zu träumen, wenn wir doch einigermaßen in Reichweite von Platz 6 sind und noch mehr irgendwie erreichen können, wenn wir so spielen wie heute. Es liegt einzig und allein an der Mannschaft, was sie aufs Feld bringt. Und ich hoffe echt inständig, dass uns das jetzt nochmal so zusammenschweißt, dass wir auch ganz, ganz schwere Aufgaben noch in Stuttgart wie auch zu Hause gegen Leipzig wuppen und unsere in Klammern Pflichtaufgaben, die uns dann eben auch noch erwarten, dementsprechend erfüllen. Also ganz geschärfte Sinne, Konzentration von Anpfiff bis zum Abpfiff und dann gucken wir mal, was geht.
Jörg, du bist ähnlich unterwegs wie ich. Du nutzt immer die Wir-Form. Es klingt immer so, als würden wir selbst mit auf dem Feld stehen. Aber du fühlst das und du bist ja ein ganz treuer, was unser Nachspieldeich angeht. Daniel, unterschreibst du das so, was Jörg uns hier reinwirft?
Ja, ich glaube, wer in Leverkusen 2-0 gewinnt und wer Frankfurt zu Hause 2-0 schlägt, zwei der nach den Bayern besten Mannschaften in der laufenden Saison, ja, der muss auch nicht mit komplett Angst nach Stuttgart fahren. Natürlich bist du da auch wieder Außenseiter. Stuttgart von der Qualität her mindestens ein Level nochmal über dem Bremer Kader anzusiedeln. Auch da muss wieder viel passen. Aber zuletzt hat es das ja auch bei Werder, sodass man da ja mit einer guten Portion Optimismus im Gepäck hinfahren darf. Ich persönlich bin sehr gespannt auf das Wiedersehen sozusagen mit Nick Woltemade, nicht ich persönlich, aber zwischen ihm und seinem Ex-Club, der ja in den letzten Wochen komplett durch die Decke gegangen ist mit seinen Leistungen. Ich freue mich sehr, wir sind in ein paar Tagen mit ihm verabredet zum Interview und werden da nochmal bei ihm auch genau nachfragen, was da eigentlich los war in letzter Zeit, warum nicht schon so bei Werder durchstarten, warum erst jetzt im Schwabenland und all solche Themen werden wir da mit ihm besprechen und dann freue ich mich sehr auf das Stuttgart-Spiel und bin gespannt, was Werder da am Ende mit nach Hause nehmen kann.
Na, dann grüßt den Nick und ihr könnt es natürlich lesen auf deichstube.de. Hört euch bei uns rein, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch in die vergangenen Folgen. Wir sind natürlich sowieso online rundum für euch da. Schickt eure Stimmen und Meinungen, wenn ihr die denn habt, unter der Woche rüber an die 0160-98213 dreimal die 8 und die 4. Ihr kennt das Spielchen, wenn ihr es gut fandet. Lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Lieber Daniel, vielen Dank für deinen Einsatz heute. Du standest in der Startelf, wirst du auch weiterhin. Du schielst nicht Richtung Sportschau, da bin ich doch sehr entspannt und zufrieden, dass du da nicht dieses Format in den Blick nimmst. Wie geht's für dich heute noch weiter an diesem Sonntag?
Ich werde mir jetzt, glaube ich, gleich einen Tee kochen. Mache ich nie, weil ich mag überhaupt gar nicht so gern Tee, aber der Hals kann das heute gut gebrauchen. Es war sehr, sehr kalt gestern und so ein bisschen kratzt der heute Morgen. Und da ich ab morgen Urlaub habe, eine Woche, auch das hier Transparenzhinweis, will ich nicht verschweigen, wäre das schon ganz cool, jetzt nicht irgendwie mit einer satten Erkältung rumzurennen. Und dann sitze ich aber selbstverständlich an der Tastatur und schreibe noch einige Dinge rund um dieses Frankfurt-Spiel und überhaupt um den SV Werder Bremen auf, damit ihr in der Deichstube da auch übers Wochenende und in den nächsten Tagen gut versorgt seid mit frischen News.
Fleißig mit Fencheltee. So geht's bei Daniel Kuteus weiter.
Fenchel auf gar keinen Fall.
Finde ich auch ganz fies. Wobei Kamille, also bringt mich um die Ecke. Kamillentee geht gar nicht. Schreibt doch mal, was ihr gerne für Tee trinkt. Interessiert uns mal. Also das heißt, du machst jetzt so eine frische Minze, oder wie?
Ich glaube, so einfach grüner Tee. Ja, ehrlicherweise weiß ich nicht mal, was wir da haben. Ich muss gleich gucken. Das ist so ein bisschen das, was da ist, wird gekocht. Aber Fenchel sicher nicht. Wenn wir nur Fenchel da haben, gibt's Kaffee.
Ich hätte eher gedacht, du bist so ein frischer Minztyp. Gut, lassen wir das. Also,
sagt ja auch viel aus.
Schön, dass ihr mit dabei wart. Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Danke, Daniel.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao.